sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich danke ich Ihnen für das Interesse an einer Persönlichkeit, die weniger bekannt ist, als sie bekannt gemacht zu werden verdient. Jan Hus, der Vorläufer der Reformation. Nein, er war eine eigenständige, große Persönlichkeit. Karl Jaspers hätte ihn genannt, einen der wesentlichen Menschen. Überragend in der Bedeutung dessen, was er wie ein Leuchtfeuer strahlend durch die Jahrhunderte in unsere Zeit zu senden vermag. Was hat er gelehrt? Darüber kann man streiten. War er abhängig von John Wycliffe, dem englischen Reformator? Ohne Zweifel. Was hat er bewirkt? Auf ihn zurückgehen die Taboriten und die Hussitenkriege. Die hat er nicht gewollt. Was war er dann? In der Zeit, als die Kommunisten in der Tschechei regierten, war er der Vorläufer von Karl Marx. Ganz sicher von Thomas Müntzer, der 1520 in seiner Kirche, der Bethlehemkirche, gepredigt hat. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Pinke Punk gegen die großen Hansen. So hat Jan Hus nie gepredigt. Aber er ergriff Partei für die Armut, gegen den Feudalismus der Klerisei in seiner Kirche. Er war der Vorbereiter des Nationalbewusstseins in Böhmen. Auch das war ja nur begrenzt. Die Universität in Prag, an der er lehrte, bestand damals aus vier Nationis und schon der Begriff Natio wäre falsch verstanden, interpretierten wir ihn im Sinne des 19. Jahrhunderts. Nationis sind Landsmannschaften. Da gibt es vor allem zusammengesetzt aus den Deutschen eine Reihe. Schlesier, Sachsen und dann die Böhmen, die Bayern, diese vier. Im Jahre 1409 wird König Wenzel im Gutenberger Dekret das Recht der Universität Prag umschreiben, sodass die Abstimmungsverfahren derart sind, dass die böhmische Natio so viel zu sagen hat wie die drei anderen. Die Universität explodiert, ein Teil von ihnen führt zu der Neugründung der Universität in Leipzig. Prag schrumpft in seiner Bedeutung. Aber das ist nicht das Werk von Jan Hus speziell. Er predigte in Tschechisch, das ohne Zweifel. Und das Gotteswort sollte den Menschen gehören. Dies seine Überzeugung. Aber er verkündete Gott nicht als Götze eines bestimmten Volks oder einer säkularen Kultur. Das, was Hegel genannt hätte, die Zusammenfassung des Volksgeistes. Er orientierte sich an Christus. Wer also war Jan Hus? 1370, geboren in Husinek, eben deshalb heißt er Jan Hus, wird mit 30 Jahren im Jahre 1400 zum Priester geweiht und 1410 zum Bakkalar der Theologie ernannt. Aber das alles schon mitten im Sturm. 1409. Bischof Spinko in Prag spricht über ihn das Interdikt. Er hat nicht mehr als Priester zu fungieren. 1411, Odo Colonna, später Papst Martin der V. Exkommunikation für Jan Hus. Das macht ein Priester, der Christus im Herzen trägt. Mit solchen Vorgesetzten, in seiner eigenen Kirche. Die Dimension des Jan Hus ist einzig zu begreifen nach dem Vorbild dessen, was er wollte. Prediger Gottes zu sein, biblisch gesprochen Prophet zu sein. Nehmen wir das Wort, besagt es ein Mann, der die Zukunft profan vorweg zu sagen vermöchte, das konnte Jan Hus nie und das wollte er auch nicht. Allerdings brannte es ihm auf den Nägeln. Und er war überzeugt davon, dass die Verweigerung dessen, was er als Wahrheit glühend in sich spürte, nur schwersten Schaden stiften könnte. Der Kirche selber, die es unterdrückt und verpresst, und für die Menschen, die ihr hörig bleiben. Ein Prophet ist jemand, der seine eigene Person zum Sprachrohr des Göttlichen macht und den Menschen zumutet, Gott unmittelbar zu werden, in ihrem eigenen Gewissen, kompetent und verantwortlich, ohne Instanzenzüge dazwischen, ohne Delegation der Zuständigkeit. Es hat ein biblisches Format, es hat jesuanische Bestimmtheit. Der Prophet, der Jan Hus am meisten beeinflusst hat, ist Ezechiel. Wenn der Mann predigte, konnte er sich der Auslegung der Schrift im Sinn der Kirchenväter bedienen, Augustinus, Chrysostomus, der Prediger der Armut, schon unter den Kirchenvätern selber, Bernhard von Clairvaux viel später und sehr zweideutig, ein Kreuzzugsprediger und Marienmystiker, von hohem Einfluss auf Jan Hus, ganz unabhängig von diesen Zielsetzungen. Aber die Bibel, Ezechiel, dessen Geschichte brauchen wir nur ein kurzes wenig uns in Erinnerung zu rufen und wir werden die Tragödie, die Größe, die Berufung, die geistige Beanspruchung und Energie des Jan Hus verstehen. Ezechiel selber ist Priester am Tempel von Jerusalem. Der König Nebukadnezar aus Babylon kommt und im Jahre 587 vor Christus die heilige Stadt niedermacht. Die Rammböcke sprengen die Tore, das Feuer frisst die Gebäude, die Oberschicht wird deportiert, darunter Ezechiel nach Mesopotamien, in die Diaspora, ins Exil. Und der Mann, der Priester nicht sein kann, unter den Heiden träumt von der Wiedererstehung des Tempels. Nahe einem Paradies. Vier Ströme werden dort sein. Ein Neubeginn Gottes in seiner heiligen Stadt. Das die Vision des Ezechiel in der Fremde. Über den Text hinweggegangen ist die Redaktion der Priester. Gott kehrt ein in sein Heiligtum vom Osten wie die Sonne im Aufgang. Aber dann, kaum betritt er den Tempel, wird man den Osteingang verschließen, zumauern und Gott im Tempel halten wie einen Gefangenen der Priesterschaft selber. So liest nicht Jan Hus den Propheten Ezechiel. Aber der Traum, eine Stätte Gottes müsste sein, wo der Himmel der Erde nahe ist, wo die Menschen so leben dürfen, wie sie gemeint sind, wo die Wahrheit sich nicht korrumpiert durch die Gier nach Macht und Geld und Karriere, sondern wo es beginnt zu stimmen, wie im Uranfang dessen, was Gott gemeint hat, als er einen jeden von uns schuf. Das leitet Jan Hus, das verbindet ihn mit apokalyptischen Visionen und eschatologischen Hoffnungen, aber auch mit Drohungen, mit Zuspitzungen. Und dafür gerade taucht Ezechiel, Kapitel 34, Rede gegen die Hirten in Israel. Was da stark ist unter den Tieren, machen sie nieder, nützen sie zum eigenen Gebrauch. Und der Schwache bestenfalls fördern sie, wenn sie es nicht ganz ausbilden. Sie dienen mit ihrer Herde einzig sich selber. Drum fahre ich gegen die Hirten in Israel. Es ist der Auftrag und die Identifikationsfläche des Jan Hus. Im Namen Gottes für die Menschen, gegen ihre blutsaugerischen Verbrechen, die nur so tun, als ging es ihnen um Gott und etwas gänzlich anderes treiben. Ezechiel. 6. Jahrhundert vor Christus, gültig im Abstand von mehr als 2000 Jahren. aber es will gelebt sein, nicht nur geredet. Und es hat ein mildes, jesuanisches Format. 6. Kapitel des Markus. Jesus erhebt seine Augen und findet, dass sein Volk, das er liebt, Israel, das Volk der Erwählung, verstreut ist über den Hügeln. Es hat überhaupt keinen Hirten. Wohlgemerkt, es gibt Schriftgelehrte, die lesen die heiligen Texte, die 612 Gesetze des Moses, zerklügeln sie en Detail für die Alterspraxis mit 2000 Zusatzkommentargesetzen. Aber wer von den einfachen Leuten vom Lande versteht das alles? Wem öffnet sich das Herz darunter? Und die Augen? Wem macht es gütiger? Mitleidiger? Menschlicher? Wem nähm es bei der Hand in seiner eigenen Not? Wem brecht es zurück in den Verirrungen und Verfehlungen? Das aber sollten doch Hirten tun. 15. Kapitel bei Lukas. Ein Hirt, der 100 Schafe hat. Wenn eines ihm verloren geht, wird er so gut er kann am späten Nachmittag, kaum dass er es bemerkt beim Durchzählen des Tierbestands, den Weg zurück durchmessen, den er gegangen ist. Um es zu finden, kann es aus eigener Kraft doch nimmer mehr zurück zur Herde aufschließen. Er muss es auf den Armen nehmen, um es zurückzubringen. Jeder Hirte in Israel würde so tun, aber wer verfährt mit den Menschen in Israel derart, mit der Herde Gottes? Das zu werden und zu sein, fühlte Jesus sich berufen. Und so spricht er dann im 10. Kapitel des Johannesevangeliums: Ich bin der gute Hirt. Nebenbei gesagt, als guter Hirt bezeichnen sich die römischen Cäsaren. Sie sind so gute Hirten, vor allem in ihren Provinzen, dass sie als erstes die Schafe scheren für ihre Wolle, sie leer melken für ihre Produktion und dann schlachten, um sie aufzuzehren. Sie nutzen, was ihnen anvertraut wurde, wieder nur sich selber zu mästen. Ins Geistige übertragen, man kann von Gott reden, nur Menschen abhängig zu machen. Sie mit abscheulichen Ängsten, um ihr Seelenheil zu terrorisieren. Sich in den Vermittlungsdiensten zwischen Himmel und Erde unentbehrlich zu machen, indem die Angst sich wie bei Ertrinkenden anklammern lässt an jede Schiffsplanke, die offen ihr Meer treibt. Da gibt es, meint Jesus im 10. Kapitel des Johannes, Leute, die kommen nicht einfach durch die Tür hinein, wie es sich gehören würde, sondern das sind Diebe, Räuber, die brechen ein zur Nachtzeit, rauben den Menschen nicht nur die Ruhe, sondern plündern sie leer, mit Vorliebe, indem sie quer einsteigen, durch die Fenster, immer hinterrücks, hinterhältig, gemein, verlogen. Es gibt ein Kennzeichen als Kriterium der Unterscheidung. Meine Stimme, sagt Jesus, hört an jedes Schaf der Herde, denn ich ruf's bei seinem Namen. Wenn das wäre, gibt's nur eine einzige Sprache zwischen Himmel und Erde, die von Gott her erklingt, so dass es stimmt. Wenn ein Einzelner sich angesprochen fühlt, in der Bedeutung seiner Individualität, seiner Personalität, so dass es ihn aufrichtet und ihm Mut schenkt zu wachsen, zu sich selbst, identisch mit sich zu werden, Kraft des Vertrauens zu Gott. Heilend, wie im Neuen Testament, müsste die Rede von Gott sein. Dann wäre sie prophetisch. Dann wäre sie dem guten Hirten ähnlich. Dann wäre sie jesuanisch würdig. Aber nun schaue man sich um und messe nach diesem Ideal die Wirklichkeit. Man findet es in der Bibel, wie es sein sollte. 1450 wird Gutenberg die Buchdruckerkunst erfinden. Bis dahin liegt die Bibel vor in Mönchshandschriften. Lesekundig ist eine winzig kleine Oberschicht. Wer schon hätte Zugang zur Bibel? Janus predigt, trägt die Bibel vor auf Tschechisch, B beginnt sie selber zu übersetzen, wie 100 Jahre später Martin Luther auf Deutsch. Aber er ist nicht der Erste. Matthias von Janov zum Beispiel, schon im 14. Jahrhundert, beginnt mit tschechischen Übersetzungen. John Wycliffe auf Englisch, die Rolladen in Südengland werden davon bestimmt. Man spürt ganz deutlich, die Bibel ist ein zu kostbares, als dass man sie nicht in die Muttersprache selber sagen und verkündigen müsste. Der Unterschied ist so deutlich. Die Sprachphilosophen könnten wir bemühen, um zu erläutern, was geschieht, solange wir Gott lateinisch gepredigt bekommen oder in irgendeiner sonstigen Fremdsprache, mag es uns mystisch und erhaben erscheinen. Aber es bleibt immer irgendwie entfremdend, weil fremd. In der Muttersprache vernehmen wir all die Worte, in denen wir die Wirklichkeit kennenlernen, durch die Vermittlung, all der Gefühle, die die Person und die Personen, die wir am meisten lieb hatten, als wir noch Kinder waren, mit ihren Begriffen aufgenommen haben, uns die Welt ringsum zu zeigen, was da ein Vogel ist, oder eine Blume, oder eine Wolke, oder ein Stein. In der Muttersprache verbindet sich's nicht nur mit einer bestimmten Form der Grammatik, die die Fragbarkeiten, die Problemstellungen begrenzt und einschließt und die möglichen Antworten vorweg definiert. Vor allem Gefühle binden sich an die frühesten Erinnerungen, wie uns dieses und jenes in unser Herz gezogen ist. Und nun so von Gott sprechen hören, das macht warm, schließt auf, erlaubt Vertrautheit und Kompetenz. 1176 ist, wenn Sie so wollen, das Jahr einer Wende. In Lyon liest Petrus Valdes, ein einfacher Kaufmann, ein Ungelernter, kein Theologe, die Bibel und findet in der Bergpredigt, du sollst nicht schwören, eure Rede sei das Ja ein Ja, das Nein ein Nein, alles drüber hinaus ist doch Teufel. So leisten, wenn du sprichst, dann mach die Lüge nicht zum Normalbefund, sodass du lediglich vor Gericht unter Androhung von Strafe und Ableistung von Eid ausnahmsweise mal die Wahrheit sagst. Das Gegenteil. Mache die Rückversicherungen überflüssig, in denen die Wahrhaftigkeit dein Leben ist. So meinte das Jesus. Wieso also zwingt der Staat zur Eidesleistung? Die Kirche bei Amtsantritt zur Eidesleistung. Nicht mit Petrus Valdes. In der Bibel steht, Matthäus 27, Anrede an Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide. Der Mann Lyon wusste nicht, dass für den Kirchenvater Tertullian um 200 dies das Wort war, mit dem er glaubte, dass jedem Soldaten der Koppel und der Schwert abgeschnallt wird. Nur Friede vereinbart sich mit der Botschaft Jesu, Petrus Valdes, Dito. Welch ein Recht hätte ein Staat, einen Menschen zu töten, wenn die Bergpredigt damit endet, richtet ihr überhaupt gar nicht, 7. Kapitel bei Matthäus. Kein Eid, keine Todesstrafe, kein Krieg und gib alles, was du hast, den Armen. Markus 10. So lebt Petrus Valdes. Eine Armutsbewegung, die später dann in Böhmen große Resonanz finden wird und sich in Resten heute noch erhält in Oberitalien. Es existieren die Waldenser. Der Kaufmann in Lyon verkauft wirklich alles, was er hat, um nach Jesu Botschaft zu leben. Er trifft auf einen Papst, Alexander III., der sich biegt vor Lachen, als er die Komödie vor Augen gestellt findet. Aber so schlecht war der Papst nicht einmal, so wenig ernst er Jesus in der Bergpredigt zu nehmen verstand. Immerhin konnte er sagen, es ist besser, einen Schuldigen laufen zu lassen, als einen Unschuldigen zu verurteilen. Eine Weisheit, die in jedem Falle quer durch die Jahrhunderte die Justizmorde der Kirche zu verhindern imstande gewesen wäre. Petrus Valdes hat einen großen Einfluss. Er bleibt das unruhige Gewissen des Katholizismus. Man reagiert darauf mit eigenen Bewegungen. Franziskus in Assisi, kongenial, denkt bei dem wachsenden Reichtum der Städte in Oberitalien ganz ähnlich. Aber er wird zitiert für einen der mächtigsten Päpste des Hochmittelalters, Innozenz III. Und der verlangt von ihm, dass seine Armutsbewegung sich organisiert, reguliert durch Regularien. Er muss ein Armen gründen mit einem eigenen Gründungstext, eigenen Anweisungen. Die Legende sagt, Franziskus habe darüber geweint, weil er wusste, dass damit alle Spiritualität, die aus ihnen kommt, zu Stein verfestigt wird. Dann schrieb er die Ordensregel der Franziskaner und bemerkte darunter, dass alles sei zu verstehen, sine glossa, ohne Kommentar, buchstäblich. Dabei noch während er lebte, saß Bruder Elias ihm zur Seite, um aus der großen Bewegung des heiligen Franziskus ein Geschäftsunternehmen zu machen, dessen Spuren sie großartig heute noch im Wolfhardsorte von Assisi beiwohnen können. Ist ein ganz anderes. Und man zerzankt sich sehr bald schon, wer denn die richtigen Armen sind, die Minderbrüder oder die Minoriten also oder die anderen. Man kann die Rechthaberei, gerade wenn man sich streitet, zur dennoch Durchsetzung der eigenen Ansprüche immer weiter treiben, indem man selbst sich nicht geändert hat. Armut im Geiste, die Liebe zu der Schönheit der Welt, die uns umgibt, die Dankbarkeit für die Einfachheit zu sein. Man hat das, was Petrus Valdes wollte, in gewissem Sinne neutralisiert in den Bettelarmen. Und nun beobachten wir etwas, das quer durch die Jahrhunderte geht und in den Kern all der Missverständnisse dessen zielt, was wir kirchengebundene Lehre nennen. Man hat die Armut in den Armen, Dominikaner, Franziskaner, und hat etwas ganz anderes, als was Jesus wollte. Sie verstehen, es ist sehr einfach, inmitten eines reichen Ordens zu leben, der Sünden hat, der Latifundien besitzt, dem alle Energieströme in Form des Geldes zukommen, der das Bildungsmonopol am Orte besitzt, dem man die ganze Tradition der Antike verdankt, indem sie die gebildeten Schicht sind, die aus dem Lateinischen übersetzen und alle Weisheit der Römer in den Westen weitergeben. Und es kostet sie persönlich als Mitglied eines solchen Ordens überhaupt nichts arm zu sein. Sie sind bestens versorgt. Schöner kann es nicht kommen. Ganz anders, wenn sie das Risiko der Armut persönlich verantworten, wie es Petrus Valdes tat. Und was hat Jesus nun gewollt? Ganz sicher nicht die Gründung eines Ordens an den Menschen vorbei, sondern eine Lebensform, die ohne Ableitungen, ohne Fremdsicherungen, sich selber riskiert. Solche Arten gab es ja zu den Tagen Jesu, etwa in Qumran. Nie dachte Jesus, eine Kopie davon zu ziehen, sondern dass man mitten im Leben als ganz normaler Bürger das, was man als Wahrheit begreift, in seine Existenz nimmt. Jan Hus wird später sprechen von den Medicantes Mendaces, von den verlogenen Bettelorden, ein lateinisches Wortspiel. Das sagt, die tun nur so, wie wenn sie arm wären. Sie pressen mehr, als die normalen Bürger je ihr eigen nennen könnten. Sie saugen die Bevölkerung am Ort aus. Und das alles mit der Armut Christi. Es ist hochprofitabel, mit solchen Idealen Heuchelei zu treiben. Es ist Jan Hus, der etwas verlangt, von dem wir heute Abend gar nicht genug sprechen können. Denn darin gründet das strahlende Licht seiner Leuchtturmexistenz. Es gibt nur eine Wahrheit, die man leben kann, persönlich leben kann. Was ist dann die Wahrheit? Der Unterschied ist ganz gewaltig. Solange Sie denken, wie in der katholischen Kirche bis heute, es gibt als erstes ein Wissen um Christus, gebunden im Lehramt, in der richtigen Tradition, verkündet von den Experten der Theologie auf den Hochschulen und dann herabgesenkt in die gläubige Bevölkerung, die als erstes zuhört, zweitens lernt, drittens auswendig lernt und viertens getreulich nachspricht, was man ihr vorgesagt hat. Solange haben sie einen Glauben, der nicht nur ohnmächtig ist, sondern wie ein abergläubischer Fetisch auf dem Gebrauch der richtigen Worte basiert, richtig in Übereinstimmung mit den vorgelegten Formulierungen der Theologentradition. Ganz anders ist das, was Jesus meinte, wenn er uns aufforderte, Vertrauen zu haben, so wie er im 6. Kapitel bei Matthäus seine Jünger lehrte, zu beten. So sollt ihr sprechen, nicht wie die Heiden mit vielen fremden Worten, sondern wie ein Kind mit offenem Herzen. Lieber Vater, himmlischer Du, alles musst du uns vergeben, weil wir sonst nicht leben könnten, ergänze ich. Und wir versprechen dir hiermit, alles zu vergeben. Wer so denkt, hat keinen Glauben, den man hersagt, der seine Doktrin ihm von außen beigebracht und aufgenötigt werden müsste, eine Orthodoxie, die im Nachsprechen von heiligen Formeln sich bewährt und bewahrt, hat nur eine Person, die versucht, richtig zu leben, in Vertrauen. Und allein so ist es angemessen dem Juden aus Nazareth. Wenn er von Glauben redet, meint er nicht, wie wir im Deutschen oder auch im griechischen Neuen Testament manchmal, ich glaube das. Und meinten damit, es gibt Inhalte, die wir nicht klar beweisen können, aber die wir für richtig halten. Aussagesätze, die sich ans Glauben anschließen. So ist es nicht gemeint. Eher, dass man sagen müsste, ich glaube Gott. Und zwar im Akkusativ wie im Dativ. Ich glaube an Gott und das bestimmt mein ganzes Dasein, denn es verändert alles. Und ich glaube dem, was Gott sagt. Ihm als Person. Das ist so viel wie Vertrauen. Die Grundlage von allem. Also, dass wir in Jan Hus, wenn schon kein Marxisten, kein Nationalisten, in gewisser Weise den Vater der Existenzphilosophie und Theologie erblicken sollten, den so meint, um 1840, wie in Zusammenfassung der ganzen protestantischen Denkweise in Kopenhagen Søren Kierkegaard. Das Christentum ist keine Lehre, sondern eine Existenzmitteilung. Es wird nicht weitergegeben von oben herunter im Dozententum von Professoren, sondern in der Lebenswirklichkeit der einen Person an die andere Person. Ihre Wahrheit entscheidet sich nicht im Ritualdienst der Formen, sondern in der Lebensweise selber. So ist es bei Jesus gemeint und so müssten wir es wiedergewinnen. Oder es wäre eine Verfälschung in allem, im Äußersten. Nehmen wir an, Sie sind fromm, Sie möchten Theologie studieren, Sie prägen sich die Sache Jesu wirklich ein. Was wird man dann von Ihnen erwarten? Außer, dass Sie auf bestimmte Prüfungsfragen so antworten, wie der Dozent es Ihnen beigebracht hat, und dann wird er vergleichen, ob es schon sehr gut ist oder vielleicht befriedigend oder irgendetwas dazwischen, das für die Anstellung taugt. Und in diesen Kreisen müssten Sie nun endlich und endlos sich in der Trommel bewegen. Sie kämen auf Trab dabei. Und sie würden immer weiter veräußerlich. Wann wäre es eine Frage, wer sie als Mensch sind? Sie hätten scheinbar eine Wahrheit, wenn sie wüssten, wie die katholische Kirche möchte, dass sie lehren. Oder die evangelische Kirche möchte, dass sie lehren. Oder in der evangelischen Kirche die Calvinisten anders als die Lutheraner. Und in der katholischen Kirche die Orthodoxen wieder anders als die Nestorianer oder die Kopten. Sie hätten jeweils ihre Denomination in den Konfessionen, die bestimmen, ob sie richtig oder falsch sind. Meist ist der Zufall der Geburt, der dadurch bestimmt, in welcher Elternhaus sie gerade hineingelangt sind. Von Überzeugung ist die Rede, nicht die ganze Intelligenz wird verbraucht, ihnen Recht zu geben, die Recht haben wollten. Und was hat alles nun mit ihrem Leben zu tun? Sie lernen, wie Jesus sich geopfert hat am Kreuz zur Erlösung unserer Sünden und nun folgt daraus, dass auch wir uns opfern müssen, zumindest im Kirchengehorsam. Das Beste im Christentum ist am Ende eine aufgesetzte Moral, die wir im Willen gegen uns selber abpressen müssen, weil wir ja Erlöste sind. Wir sind es aber nicht. Denn alles, wovon die Rede ist, hat unsere Person nie wirklich durchdrungen. Auch der Wahrheitsbesitz ist ein reiner Fetisch. Kierkegaard kann das einmal so arbeiten. Stell dir vor, ein Professor der Theologie. Er stellt vor seine Hörern dar den Karfreitag. Die Ereignisse überschlagen sich, der Professor muss sich beeilen, aber er kommt mit, er wird zeigen, wie Jesus mit der Dornenkrone gekreuzigt wurde, mit einem Heil, der durch den Menschen gewirkt wurde. Aber jeder der Studenten sieht, wie er selber an Ehren wächst. Das goldene Spänglein um seinen Hals, das Bäffchen, das ihn ziert, die feine sammetige Robe. Er schildert dramatisch, wie Jesus gelitten hat, aber er schildert es, damit er selber umso besser reüssiert. Ein Viertel zum Semesterabend. So wird es beendet sein können. Nichts von Ernsthaft, dass er sich selbst riskiert für ein Gleiches. Was also ist wahr an der Rede des Professors? Mein lieber Leser, wenn du findest, dass Jesus eingesetzt hätte Apostel und Diakone, begreifst du sofort, dass es anzunehmen ist. Wenn du aber lesen würdest, es hätte Christus eingesetzt, Prälaten und Professoren, warum musst du dann sofort anfangen zu lachen? Weil das Komödiantenhafte dir in die Augen springt natürlich. Keiner von denen hat irgendein Interesse, das verwirklicht würde, wovon er redet. Das ganze Christentum ist wie ein Liebesbrief Gottes, den man verschlossen weiterreicht an seine Kinder. Die sollen fromm sein. Ein Erziehungsfaktor ist dann das Christentum. Und wie vermeidet man es, selbst zu werden? Drehen wir es anders. Nehmen wir mal an, jemand versuchte, nach dem Neuen Testament zu leben. Und er irrte sich. Kierkegaard schlägt einmal vor, wir dächten uns in die Holle eines Mannes, der bei einer China-Reise im fernen Nanking eine unbekannte Schöne in sein Herz schließt und lieb hat. Und zu seiner Verwunderung, als er zurückkehrt, ereilt ihn ein Brief aus dem fernen Nanking. Er kann Chinesisch weder lesen noch sprechen, er braucht einen Übersetzer dafür. Und der dolmetscht. Die Geliebte schriebe ihm, wenn er sie lieb habe, möge er alles geben, was er besitze, den Armen. Das tut er. Jahre später kommt die Geliebte selber, ihn zu besuchen und findet ihn im Elend und ist erschrocken, denn der Übersetzer hat falsch verstanden. Sie hat gemeint, er sollte es sich wohl ergehen lassen und aus seinem Vermögen das Beste an Rendite schlagen. Alles war falsch. Würde dann die Geliebte ihn nicht umso inniger noch lieben, als sie begreifen könnte, dass alles, was er tat, rein geschah aus Liebe zu ihr. Und wie nun, wenn es richtig stünde, im 10. Kapitel des Markus-Evangeliums, rede an den reichen Jüngling, gib alles, was du hast, den Armen. Es wäre wirklich so gemeint. Was wäre dann die Wahrheit des Christlichen? In dieser Art denkt Janus. Es ändert sich alles, das gesamte Kirchenverständnis. Es ändern sich die Abspaltungen. Denn natürlich ist es jetzt die Frage, was macht man in der Kirche? Ich vermute, dass viele von Ihnen eine Kirche außer zu den Feiertagen kaum besucht haben. In 2 Tagen haben wir Christi Himmelfahrt, das ist so viel wie Vatertag. Ein Ziegelstein gegen Kopfschmerzen bei Überdosis von Alkohol. Und so torkelt man da durch die Zeit, die mal kircheneigen war oder auch nicht. Schuld ist daran, die Entleerung allen Inhalts in der kirchlichen Verkündigung. Das Beste daran zu sagen ist vielleicht noch, dass die irdenen Gefäße, in denen die Kirchen ein wenig Wasser denn doch durch die Jahrhunderte getragen hat, auch uns erreichen konnte, dass wir über ein solches Thema jetzt, die Kirchengeschichte, wie Janus, die Reformation, ernsthaft Interesse haben und uns berühren lassen. Aber wir begreifen, dass alles, was sein müsste, anders zu sein hätte, um verlockend zu werden, um wenigstens die Vermutung zurückzuerhalten, es könnte mit unserem Leben etwas Sinnvolles verbinden. Die Kernfrage ist uralt und richtet sich jetzt auf eine Praxis, von der ich wieder vermuten darf, dass die wenigsten noch in ihrem Zentrum ein reguläres Bedürfnis haben, darin ein Problem zu erblicken. Wie kann man Sakramente spenden? werde Sie verschonen mit den Einzelheiten der kirchlichen Lehren, aber eine Frage ist von alters her. Im 2. Jahrhundert in Kleinasien, im Westen der heutigen Türkei, in Lydien damals, lebt ein Mann mit dem Namen Montanus. Er glaubt, dass jede Vermittlung Gottes in einem heiligen Dienst, den man als Sakrament bezeichnen könnte, so dass ein Zeichen daraus wird, wie Gott den Menschen nahe kommt, nur jemand sein dürfte, der selber in seiner Existenz gültig Gott wiedergibt und weitergibt. Die sogenannten Montanisten gelten als Irrlehrer für die Kirche, die sich gerade formt. Aber das Problem hört nicht auf. Im 3. Jahrhundert am Anfang hat man in Karthago in Nordafrika einen Bischof, den die Bevölkerung für unwürdig seines Bischofsamtes hält, Sizilian. Und man wählt einen anderen Bischof, der integer scheint, identisch zwischen Person und Botschaft, Donatus. Nach ihm benennen sich die Donatisten. Es ist im 3. Jahrhundert nach Christus die letzte Bewegung überhaupt in der Kirchengeschichte, die zur Bedingung macht, dass wenn von Gott die Rede ist und wenn im Namen Gottes kirchlich gehandelt wird, der Träger der Sprache und der Handlungen selber christusförmig sein müsse, oder es sei alles ungültig und falsch, was geschehe. Die Donatisten, fast muss man es tragisch nennen, dass eine so große Gestalt wie Augustinus, wenn Sie so wollen, der Vater der christlichen Existenzlyrik in den Confessiones ist, als Bischof von Hippo, alles tut, die Donatisten zu vernichten, und er hat Erfolg dabei. Der Unterschied ist gewaltig, Augustinus um 400 lebt jenseits der konstantinischen Wende. Ab 312 nach der Schlacht an der Melischen Brücke hat Kaiser Konstantin das Christentum vorweggenommen, als imperiale Basis seiner Machtausübung. Mit den Christen regieren bedeutet das aus Christus selber, ein Schlachtengott wird, als wäre er Marduk, Wotan, Zeus oder Yahweh in der Bibel. Er aber, Kaiser Konstantin, der 13. der Apostel, also Christus selber, eingesetzt als Imperator und identisch wie ein Christus auf Erden. Und so denn wird die Kirche. Christus auf Erden, der lebhaft hier Christus, angeführt vom Kaiser und den Bischöfen, vor allem dessen in Rom, die ersetzt. Ab 381 ist das Christentum Staatsreligion. Staatsbürger Rom ist, wer Christ ist, und anders wird es nicht mehr gehen. Das formt das Abendland, das sogenannte Christliche. Es hat nichts mehr an Spielraum für die Fragen, die von Jesus einmal gestellt wurden. Wie lebst du denn wirklich? Wie gehst du als Mensch um mit anderen Menschen? Und wie heilsam ist Gott in deinem Herzen? Für die anderen. Machen wir es fest an der Art, wie Sakramente gespendet werden. Der Streitpunkt bis heute zwischen den Konfessionen, Katholiken und Protestanten, konzentriert sich im Wesentlichen in der sogenannten Abendmahlsfrage. Diejenigen, die vom Katholizismus noch Kenntnis haben, wissen, dass es sich nun so verhält. Nur ein katholischer Priester, eingesetzt von einem katholischen Bischof, eingesetzt vom Bischof in Rom, dem Papst, hat die Amtsvollmacht durch die Gnade Gottes, wenn er spricht über Brot und Wein. Leib und Blut des Herrn Jesus Christus im Messopfer gegenwärtig zu setzen. Ein solches kann nicht sein bei den protestantischen Pastören, die nicht gesetzt sind von einem katholischen Bischof, sondern durch die verführende Lehre Martin Luthers ins Abseits gekommen, nicht teilhaftig sind der Segnungen der katholischen Kirche, also ein Abendmahl gültig nicht imstande sind zu feiern. Sie mögen predigen, was sie wollen, sich versammeln, wie sie wollen, das ist nun nichtig. An dieser Frage, ist das Amt entscheidend über die Nähe Gottes oder nicht? Und ist die Person hinter dem Amt bedeutungsvoller oder gleichgültig? Trennen sich die Konfessionen. Dieser Punkt im Übrigen wird der einzige und Hauptkern sein, weswegen man Jan Hus verurteilt. Zum Tode verurteilt. Der Grund ist die Remanenzlehre, ich behelle sie nicht mit den Einzelheiten, aber erläutere es gleich noch, bis zu welchen Quislilien man es detailliert vorführen konnte. Jan Hus gehört verbrannt bei lebendigem Leibe. Wir übergeben seine Seele dem Satan. Wir setzen ihm einen Hut auf, auf den zwei Teufel sind. In die Hölle und das Feuer, das wir anzünden, schon der Vorgeschmack für die Ewigkeit, die wir ihm zusprechen, weil er sich nicht bekennt, weil er nicht zurückgeht, weil er ein Mensch bleibt und beruft sich noch auf Christus, statt auf den Papst, der ihn verurteilt. Beruft sich auf das Neue Testament und die Bibel, statt auf die Kirche, die doch weiß, was in der Bibel steht und die selber der Christus ist. Machen wir es sehr einfach. Nehmen wir an, wir hätten ein Kind, das verschüchtert ist und Zuspruch braucht. Und nun wäre seine Mutter der Meinung, es sei einfach zu beruhigen, das verängstigte Kind, indem man ihm irgendetwas Schönes gibt. Ein Püppchen, ein Teddy, ein Spielzeug. Dann ist das Allerwichtigste für das Kind natürlich, die strahlenden Augen der Mutter zu sehen, den Klang ihrer Stimme zu hören, die Sanftheit ihrer Hände zu spüren. Das Geschenk eines Püppchens, eines Teddys, eines Stückchen Spielzeug ist kostbar und wunderbar, weil es die Zuneigung und die Liebe der Mutter vermittelt. Nur deshalb, weil spürbar im Hintergrund die Nähe der Person ist. Unabhängig davon wäre jedes Geschenk vollkommen sinnlos. Käme irgendein Fremder und wollte sagen, hier hast du dein Püppchen, würde das Kind noch viel mehr weinen, denn es hätte Sehnsucht nach der Mutter, die ihm fehlt. Sie können es in die Therapie so übersetzen. Wie reden Sie mit Menschen, die den gewöhnlichen Umgang mit anderen aus lauter Angst eher vermeiden?